Guten Morgen, habe ich den meisten schon gesagt. Wenn noch jemand dazugekommen ist, sei er auch herzlich begrüßt und willkommen. Und ich grüße auch die Eltern und Kinder, die den Gottesdienst da hinten in einem anderen kleinen Raum verfolgen. Seid auch ihr willkommen und fühlt euch wohl. Vielleicht konnten die sehen, dass ich ihnen zugewunken habe. Ich möchte noch einen Dank weitergeben. Ich war gestern Abend in einem Konzert, dem Jubiläumskonzert des Stadtorchesters Remagen in der Rhein-Ahr-Halle hier. Ich musste dahin, weil man mich auf die Bühne holen wollte am Schluss, aber ich bin auch sehr gerne dahin gefahren, denn es war ein ganz tolles Konzert. Mehrere hundert Menschen waren dort und der Dank, den ich weitergeben möchte, ist vom Stadtorchester Remagen, die ja seit 3 Jahren auch an vielen Samstagsabenden, wenn wir selber die Räume nicht benötigen, hier geprobt haben. Und man hat sich dort noch einmal ganz, ganz herzlich bei uns bedankt, auch in Form einer Spende, die ich noch erhalten habe. Aber vor allen Dingen der Dank war was Tolles, weil auch hier jetzt wieder viele, viele Menschen mitbekommen, dass unsere Gemeinde nicht nur so ein Überflieger ist, der sich hier sonntags morgens mal niederlässt, sondern wir wirklich mit der Stadt etwas zu tun haben und auch zum Beispiel dem Stadtorchester Hilfe geben. So wurde das auch jedenfalls ausgedrückt. Damit seid ihr alle dann angesprochen. Vielleicht war ja auch der eine oder die andere da. Bei ein paar hundert Menschen weiß man ja gar nicht, wer da alles so irgendwo sitzt. Ich saß zwar ganz hinten, aber eure Hinterköpfe kenne ich nicht so gut wie eure Gesichter, die ich ja doch von hier vorne meistens erblicken kann. Wir haben schon von verschiedenen Begriffen zu diesem Tag, den wir heute haben, gehört. Totensonntag steht in den meisten Kalendern oder auch Ewigkeitssonntag ist ein häufig gebrauchter Begriff. Beides drückt etwas Unterschiedliches aus, aber das eine geht eigentlich ohne das andere nicht. Der Tod ist nicht das Ende, es geht weiter, das drückt der Ewigkeitssonntag aus. Das andere ist aber, dass wir natürlich nicht das, was der Tod mit Menschen macht, einfach beiseite schieben wollen und sagen, ach, guck mal im Himmel, da geht's dir wieder besser. Denn egal, ob Tod lange erwartet oder wenig überraschend kommt, er verändert das Leben der Hinterbliebenen. Er ist ein nicht mehr rückgängig zu machender Einschnitt, viel schlimmer als andere Lebenseinschnitte, die wir erleben können, wie eine Amputation, sagte einmal jemand. So ist das Gedenken an die Verstorbenen auch immer das Bewusstsein eines Verlustes, an dem wir leiden, auch wenn wir Hoffnung über den Tod hinaus haben. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns. Vor 115 Jahren schrieb der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke diese Worte in seinem 1902 erschienenen Band Buch der Bilder. Er beschreibt den Tod als eine Wirklichkeit, die unser Leben prägt. Er macht deutlich, wir sind endlich. Der Tod ist da. Beim Lesen dieses Textes fiel mir Horst ein Freund von mir. Gemeinsam haben wir vor 17 Jahren eine Veranstaltungsreihe der Evangelischen Allianz im Alten Kirchen im Westerwald vorbereitet, Pro Christ 2000. Er war damals der Vorsitzende der Evangelischen Allianz dort, ich war der örtliche Pro Christleiter. Vieles haben wir gemeinsam geplant, vorbereitet, zusammengeführt, durchgeführt. Er war damals 1 Jahr älter, als ich heute bin. Einige Wochen nach Pro Christ war er tot, zusammengebrochen beim Joggen auf dem Sportplatz, mitten aus dem Leben. Seine Frau war gerade ganz woanders in Urlaub. Niemand hatte das erwartet. Ja, ich glaube an ein ewiges Leben, aber das ist anders. Dieses Leben, das wir jetzt leben, ist einmalig, aber es wird einmal zu Ende sein. Ganz Ähnliches wird im 90. Psalm zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Bei Luther wird das übertragen, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Eine gute Übersetzung bietet auch die Bibel in gerechter Sprache. In ihr heißt es, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. So steht es eigentlich auch im hebräischen Text. Das weise Herz erlangt man, wenn man lernt, die Tage zu zählen. Wenn man sich darüber bewusst ist, dass es nicht unbegrenzt Zeit gibt, um die Dinge, die einem wirklich wichtig sind oder von denen man weiß, dass sie wichtig sein sollten, wirklich zu erledigen. Wenn man begreift, dass die lange Bank nicht immer ein hilfreiches Möbelstück ist. Wenn man erkennt, dass man ein endliches Wesen ist. Ja, es gibt eine Ewigkeit, aber Gott hat uns auch für dieses Leben geschaffen. Er setzt sich auch mit diesem Leben auseinander. Ja, es ist natürlich kurz angesichts der Ewigkeit. Aber Gott hat sich in dieses Leben, in diese Welt, auf diese Erde hineinbegeben. Daran werden wir ja in der Advents- und Weihnachtszeit immer wieder erinnert. Er hat sich dort hineinbegeben, weil es ihm wichtig ist. Ihm geht es nicht nur darum, dass wir in den Himmel kommen. Nein, er ist auch hier und heute gegenwärtig. Ihm ist es hier und heute wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen respekt- und liebevoll miteinander umgehen, dass Gerechtigkeit herrscht und Menschen sich über seine Schöpfung freuen und sie genießen können. Auch, dass Menschen würdig sterben. Diese ganze Woche hatte in meinem Leben jedenfalls auch etwas mit dem Tod zu tun. Am vergangenen Donnerstag habe ich mit dem Andernacher Kollegen gemeinsam dort eine Beerdigung durchführen müssen. Und davor war ich im Hospiz im Ahrtal. Wir haben zweimal im Jahr eine ökumenische Konferenz, bei der die Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten und Pastorinnen und Pastoren der römisch-katholischen Kirche, der evangelischen Kirche und der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde zusammenkommen. Und in diesem Jahr haben wir uns mal nicht in irgendeinem Gemeindehaus im Dekanat Remagen-Brohltal, also hier in dieser Region, getroffen, sondern sind nach Neuenahr gefahren. Das Hospiz im Ahrtal, direkt neben der Marienklinik, nimmt seit Januar 2016 Gäste auf. Hospize sind Einrichtungen für Menschen, die nach menschlichem Ermessen bald sterben werden und zu Hause nicht gepflegt werden können. Aufgenommen werden Menschen mit nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankungen, wie Krebserkrankungen, dem Vollbild der Infektionskrankheit AIDS, neurologischen Erkrankungen, chronische Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- und Lungenerkrankungen im Endstadium, die mit nur schwer zu beherrschenden Begleiterscheinungen und sozialen Problemen sowie absehbar geringer Lebenserwartung einhergehen. 90 Menschen sind in diesem Jahr im Hospiz im Ahrtal verstorben. Es hat 10 Betten. Es gibt 3 Schichten, in denen jeweils 2 Pflegekräfte tätig sind. 2 hauptamtliche Seelsorgerinnen sind dort tätig, die Pfarrerin Reuter, die ja auch hier für Remagen zuständig ist, und die katholische Seelsorgerin Nicole Schumacher. Es gibt ein Angehörigenzimmer. Angehörige können auf dem Zimmer des sterbenden Menschen übernachten. Alle Mitarbeitenden, auch die 10 Ehrenamtlichen, die dort tätig sind, haben regelmäßige Supervision, sonst könnten sie das wohl nicht lange aushalten. Die Menschen im Hospiz denken über ihr Leben nach. Sie wissen, sie werden bald sterben. Viele wollen einen Rückblick auf ihr Leben. Manche sind wütend über verpasste Chancen. Manche Wünsche können noch erfüllt werden. Es gibt das Wunschmobil, dass Menschen noch mal irgendwo hinfährt, wo sie gerne hinfahren möchten. So wünschte eine Frau sich, ihre Hunde im Westerwald noch einmal zu sehen. Die Geschichte wurde bekannt, in Facebook und anderswo verbreitet. Für die Frau gewann sie dadurch neue Bedeutung. Sie wurde wahrgenommen. Eine Frau, die ihren Mann beim Sterben begleitete, stellte Engel aus Steinen her und verschenkte sie. Ein Mann, der Streichholzschachteln sammelte, hatte die ganze Wand damit dekoriert. In jedem Zimmer gibt es eine Magnetwand und da war auch schon mal die ganze Wand voller Bilder der ganzen Familie. Viele, so sagten die Seelsorgerinnen, haben gesagt, so gut hatte ich's noch nie im Leben. Und viele sagen, ich versuche das, was ich noch kann, auch wirklich zu tun. Machen das Menschen, die nicht so deutlich vor dem Tod stehen. Das Leben im Hospiz, das Bewusstsein des baldigen eigenen Sterbens führt dazu, dass Menschen ihr Leben hinterfragen und entdecken, was für sie von besonderem Wert, von besonderer Wichtigkeit ist. Spätestens dann sind sie das, was der Psalm 90 als weise bezeichnet. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. So, ich habe hier noch ein weiteres Bild. Auch die Betten können draußen stehen, wenn das Wetter es erlaubt. Wir dürfen Weisheit lernen, zum Beispiel in der Beziehung zu anderen. Gott hat dich mit Menschen zusammengefügt, die du brauchst und die dich brauchen. Wenn du keine Möglichkeiten der Begegnungen und des Gespräches siehst, dann musst du sie dir schaffen. Du versäumst Wesentliches für dich und andere, wenn du die Menschen an deiner Seite vernachlässigst. Mein eben schon bei den Ansagen genannter Freund Arne Kopfermann hat nach dem Unfalltod seiner 10-jährigen Tochter Sarah geschrieben: Vor einigen Jahren war mir schon bewusst geworden, dass meine Work-Life-Balance, das heißt die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Privatleben, in eine Schräglage geraten war. Ich weiß nicht, wie oft ich als der vielbeschäftigte Tausendsasser, der ich Tims und Sarahs ganzes Leben lang war, Tim ist der Bruder von Sarah, in Bezug auf falsch gesetzte Prioritäten an meiner Familie schuldig geworden bin. Gerade in den Babyjahren von Sarah habe ich mich gern auf meinen Beruf zurückgezogen. Als ich das las, dachte ich auch an mich. Ich habe das auch gemacht. In den ersten Jahren unserer ältesten Tochter war meine Arbeitszeit so von 7 bis 22, 23, 24 Uhr und dann kam ich wieder nach Hause. Da bekam man von dem Kind nicht viel mit. Oder ich denke daran, wie mein Vater mir eines Tages sagte, dass er mit mir mal reden wollte. Und ich hatte so viel zu tun für den Herrn, dass ich lange keine Zeit fand. Als ich sie fand, war er dement. So ist das manchmal, wenn man Dinge für wichtig hält, die es eigentlich gar nicht sind. Denke auch an andere. Sieh nicht nur deine eigenen Bedürfnisse, sondern auch die andere. Besonders die Menschen, mit denen Gott dich zusammengestellt hat. Und die, für die er dir Verantwortung gegeben hat. Lass dich nicht von anderen wegtreiben von dem, was dein Leben eigentlich ausmacht. Deine Familie, deine Freunde, du wirst es bereuen. Du hast Wesentliches verpasst. Aber sei nicht nur weise in der Beziehung zu anderen, sei auch weise in der Beziehung zu dir selbst. Das ist gar nicht so einfach. Denn das heißt, dass ich lerne, mich selber so anzunehmen, wie ich bin. Du darfst auch freundlich zu dir sein. Du darfst dir Gutes gönnen und brauchst dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Auch nicht dann, wenn du glücklich bist und andere sind es nicht. Du darfst deine Grenzen achten. Gestehe dir ein, wenn du etwas nicht kannst und wenn du nicht mehr kannst. Und lade dir nicht dauerhaft mehr auf, als dir möglich ist. Ich sage bewusst dauerhaft, denn zum normalen Leben gehört auch manchmal Stress. Das ist ganz klar. Es ist auch in Ordnung, Altes zu verlassen und Neues zu beginnen. Das kann manchmal heißen, wenn dieser Stress eben nicht nur punktuell ist, dass ich andere Wege gehe. Es gibt keine perfekten Menschen. Du darfst dir erlauben, Fehler zu machen und wütend zu werden. Erlaube dir, zu klagen und zu trauern. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 4, selig sind die Klagenden, denn sie sollen getröstet werden. Er sagt nicht, selig sind die, die die Trauer in sich hineinfressen. Selig sind die Klagenden. Diejenigen sollen getröstet werden, die es sich erlauben, zu klagen. Wer Leid und Trauer in sich vergräbt und so tut, als sei alles gut, kann diesen Trost nicht erleben. Im christlichen Glauben dürfen wir klagen und trauern. Eine Bekannte, eine Japanerin, eine ehemalige Buddhistin, sagte einmal, dass es für sie eine riesige Befreiung war, als sie Christin wurde. Endlich, sagte sie, durfte ich weinen. Wer eine tiefe Wunde hat, darf sie nicht bluten lassen oder einfach nur einen Verband darüber tun. Sie muss ausgewaschen und desinfiziert werden, sonst entzündet sie sich. Trauer kann seelische Wunden desinfizieren. Das heißt aber auch, dass ich manchmal andere brauche, weil ich mir all das nicht sagen kann. Und manchmal brauche ich andere, weil ich mich ändern will und ändern muss. Dann brauche ich Menschen, die mir gegenüber ehrlich sind, die den Konflikt riskieren, weil sie helfen wollen. Die ehemalige Bischöfin Margot Käßmann schreibt in ihrem guten Buch »Das zeitliche Segnen«: Viele Menschen gehen darin völlig auf, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Kommt aber ein Punkt, eine Wende, eine Erkrankung, in der du dich fragst, wer ist eigentlich der Mensch hinter dieser Fassade von Effektivität, dann kann das zu schweren Erschütterungen führen. Manches Mal, wenn ich die prominenten Köpfe der Republik im Fernsehen sehe, wie sie von Termin zu Termin hetzen, immer präsent, frage ich mich, hast du noch Zeit, Luft zu holen? Wann bist du entspannt genug für deine Kinder? Oder wann hast du schlicht Zeit für dich? Weißt du noch, warum du tust, was du tust und wofür? Hast du noch Gelegenheiten, bei denen du ohne Termindruck lesen und nachdenken kannst? Auch mir selbst stelle ich von Zeit zu Zeit die gleichen Fragen. Und manchmal erschrecke ich dabei, wenn ich erkenne, wie sehr ich mich in etwas verrannt habe. So ist es manchmal notwendig, das ist jetzt nicht mehr Margot Käßmann, so ist es manchmal notwendig, abzubremsen und sich zu fragen, weiß ich noch, was mich antreibt oder lasse ich mich antreiben? Wenn du das nicht tust, wirst du es bereuen. Du hast Wesentliches verpasst. Und Weisheit ist auch gefragt in der Beziehung zu Gott. Da heißt es, im Hebräerbrief, im 10. Kapitel, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Lasst uns anspornen, aufeinander zuzugehen, lasst uns anspornen, zusammenzukommen, Gott zu begegnen, in den Gottesdiensten und in den Gebeten der christlichen Gemeinde. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Heute können wir mit ihm leben, heute segnet er unser Leben. Lebe mit ihm, nimm ihn an, nimm dir Zeit für ihn, persönlich und gemeinsam mit anderen. Sonst hast du das Wesentliche, nicht nur etwas Wesentliches, verpasst. Und wir dürfen wissen, dass es den Trost einer ewigen Hoffnung gibt. Mein Freund Arne schreibt in seinem Buch, ich weiß nicht, wie ich es schaffen würde, den Tod meiner Tochter zu verarbeiten, wenn ich nicht die feste Zuversicht in meinem Herzen tragen würde, dass wir sie wiedersehen werden. Das Leben, das uns nach dem Tod im Himmel erwartet, ist im christlichen Glauben keine Zugabe nach dem größtenteils wunderschönen Leben hier auf Erden, sondern vielmehr das eigentliche Ziel. Klug sein, das heißt hier auch in dem Bewusstsein zu leben, dass dieses Leben nicht alles ist. Das meine ich nicht in dem Sinne, wie der Mann, auch ein alter Freund von mir, zu dessen Leitsprüchen es leider gehörte, ein Christ ist immer im Dienst. Ausruhen können wir uns noch im Himmel. Nein. Wenn im Psalm vom Klugwerden angesichts des Todes die Rede ist, dann bezieht sich das auf die Gestaltung dieses Lebens. Auf das Wissen, hier von Gott getragen zu sein und in Verantwortung vor ihm zu leben. Vor dem, der den Ruhetag einrichtete, der das Gebet erfand, und der uns einlädt, zu ihm zu kommen und uns mit seiner Gnade beschenken zu lassen. Der evangelische Theologe Detlef Fleischhammel hat einmal gesagt, beim Festmahl unserer Existenz ist dieses Leben nur die Vorspeise. Ein armer Tropf, der glaubt, danach kommt nichts mehr. Ja, im Buch Prediger heißt es im 3. Kapitel, Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen hineingelegt. Ganz tief in uns liegt eine Ahnung der Ewigkeit. Wenn ein Mensch beginnt, Gott zu vertrauen, dann lernt er Schritt für Schritt die Sprache der Ewigkeit kennen. Dieses Leben ist nicht alles. Wir können uns in der Ewigkeit wiedersehen. Sarg oder Urne sind nicht unser Ziel. Wir tragen die Ewigkeit im Herzen. Dadurch leben und sterben wir hoffnungsvoller. Deswegen ist der Totensonntag nichts ohne den Ewigkeitssonntag. Beides gehört zusammen. Der Gott, der uns in der Ewigkeit willkommen heißt, ist hier und heute da und trägt uns auch durch dieses Leben hindurch, trägt uns auch durchs Sterben hindurch. Lasst uns einen Moment stille sein. Ich bete mit uns. Herr, birg uns im Mantel deiner Liebe, wenn uns kalt wird von innen her, wenn Trauer und Trostlosigkeit über uns herfallen und alles nur noch sinnlos erscheint. Gewähre uns Zuflucht, wenn wir nur noch darüber grübeln, was wir versäumt oder falsch gemacht haben. Und wenn uns die Erinnerung an ungelebte Träume einholt, halte uns fest, du starker Gott, wenn der Boden unter uns wankt und unsere Lebensentwürfe zerbrechen, wenn wir erkennen, wie hohl vieles ist, was wir darstellen und behaupten, oder wenn uns das Ziel unseres Daseins verschwimmt. Gott, mit der Verworrenheit unserer Gefühle, mit Fragen und Zweifeln flüchten wir uns zu dir. Herr, erbarme dich über uns. Herr, erhalte uns das Bewusstsein der Ewigkeit. Die gewisse Zuversicht, dass der Tod nicht das Ende ist. Danke, dass du heute da bist und uns hältst. Danke, dass du mit uns gehst durch den Tod in die Ewigkeit. Amen.